NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Andrea Schwietzer und mit der Journalistin und Publizistin Sheila Bechtschat. Und ich beginne gleich mit einer These. In ihrem neuen Buch schreibt Sheila Bechtschat nämlich: Die wehenden Haare der Frauen im Iran, die weißen Kleider der Frauen in Belarus, die Gedichte der Sudanesinnen und der Blitz der polnischen Demonstrantinnen, sie markieren den Beginn der fünften Welle des Feminismus. Das Buch von Sheila Bechtschat heißt Frauen und Revolution und ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen. Hallo Frau Bechtschat.
Hallo.
Sie nehmen uns also mit an die vorderste Front des Widerstands. Man darf sagen, zum Glück des friedlichen Widerstands gegen Diktaturen, gegen frauenfeindliche, menschenverachtende und vor allem ja auch gewaltvolle Regimes, gegen Unterdrückung. Revolutionen von Frauen angeführt. Im Iran, im Sudan, in Belarus, in Polen und das fast zeitgleich. Das ist so eine von vielen erstaunlichen Parallelen, die Sie in Ihrem Buch herausarbeiten. Wie erklären Sie sich diese Verdichtung von weiblich angeführten Protesten? Wann ist das Ihnen überhaupt aufgefallen?
Ich versuche das in meinem Buch ja so ein bisschen auch herzuleiten. Ich hatte aus sehr persönlichen Gründen meine eigenen Biografie. Mein Vater kommt aus dem Iran. Wir gehören dort einer sehr stark verfolgten Minderheit an. Die Iran-Revolution von 2022 wirklich unglaublich fasziniert beobachtet und bin dann auch völlig kopfüber mit hineingesprungen, weil es da auch zum ersten Mal wirklich darum ging, die Minderheiten in den Mittelpunkt zu stellen und das eben durch diese frauengeführte Revolution. Und als Journalistin interessiert mich natürlich dann so ein Phänomen auch, das mich persönlich bewegt. Und dann ist mir das aufgefallen. Der erste Brückenschlag, der mir aufgefallen war, ist der zwischen Iranerinnen und Belarusinnen gewesen. Da gab es einmal eine ganz kleine Demo in Berlin, die gemeinsam durchgeführt haben. Und da habe ich so gemerkt, wow, Moment mal, stimmt, da gibt es wirklich viele Ähnlichkeiten. Und dann hat sich der Blick eigentlich immer mehr geweitet, sodass ich dann sozusagen von Iran noch weiter zurück, eben nach Belarus und dann in den Sudan gekommen bin. Und während des Schreibens für dieses Buch, dann sind ja die Polinnen auf die Straße gegangen und haben letztendlich die Peace-Regierung gestürzt. Und für mich war das dann schon diese vier, gerade wie Sie es auch beschrieben haben, in einer fast Gleichzeitigkeit und auch wenn wir jetzt nichts mehr von diesen Bewegungen hören, sie wirken ja immer noch und die Akteurinnen sind immer noch wahnsinnig aktiv. Das hat mich dann schon sehr, sehr bewegt und fasziniert und auch durch die Beobachtungen, die ich hatte, was die Frauenbewegung angeht, habe ich gedacht, es muss unbedingt festgehalten werden, dass das jetzt auch etwas Neues ist, dass Frauen eben eine ganze Demokratiebewegung anführen können. Und Sie haben ja gefragt, wie ich mir das erkläre. Also ich erkläre mir das schon erstens durch den Zustand der Welt, dass wir natürlich gerade in einer Zeit leben, in der wir ja ohne Zweifel gerade Angriffe auf die Demokratie erleben, auch eine Rückkehr in autokratische Systeme erleben. Und ein großes Merkmal dieser Rückschritte ist oft eben genau der Angriff auf die Frauenrechte. Das trifft aber auf eine Generation Frauen, die natürlich auf den Schultern einer Frauenbewegung steht, die gerade in den letzten 100 Jahren wahnsinnige Fortschritte hinter sich gebracht hat. Frauen nicht nur sozusagen als politische Akteurinnen, Frauen in Bildung, Frauen als Protagonistinnen, die in der Gesellschaft wirken. All das führt natürlich dazu, dass die Frauen heute, die auf diese Angriffe auf ihre Rechte stoßen, darauf reagieren können und agieren können und auch zeigen können, dass der Angriff auf Frauen als eigentlich ja inzwischen gleichberechtigte Teile der Gesellschaft eigentlich an Angriffe dann eben auf Freiheitsrechte per se sind. Und ich glaube, das ist so der Knackpunkt dessen, warum eben auch Männer sich diesen Bewegungen anschließen konnten, weil sie das verstanden haben. Der Angriff auf Frauenrechte betrifft nicht nur die Frauen, das ist immer nur ein Symptom einer Gesellschaft, die insgesamt unfrei ist.
Sie haben das jetzt schon wunderbar anklingen lassen, was denn an den aktuellen Bewegungen anders ist oder was vielleicht auch am Protest der Frauen anders ist. Trotzdem möchte ich da noch mal ganz kurz zurückdenken. Es waren Frauen, die ja auch schon in der Vergangenheit, zum Beispiel bei der Französischen Revolution, ganz vorne mit dabei waren oder am 8. März 1917 als Textilarbeiterinnen die russische Revolution sozusagen in Gang gebracht haben. Trotzdem, heute ist das scheint es nochmal anders zu sein. Also inwiefern ist diese weibliche Revolution oder diese weiblichen Revolutionen, wie wir sie heute erleben, anders geprägt? Oder wie würden Sie sagen, unterscheiden sie sich eben auch von den historischen Revolutionen, an denen Frauen eben auch schon an vorderster Front mit dabei waren?
Ja, ganz genau. Am Anfang steht erstmal die Feststellung, es gab immer eine Frauenbewegung, in den letzten 200 Jahren natürlich ganz, ganz verstärkte Bewegung von Frauen, die ihre gleichen Rechte eingefordert haben. Und es gab natürlich auch immer das Ringen um Demokratie, solange es eben auch ein Ringen um eine gleiche Teilhabe dann gibt. Also das lief ja sehr lange sehr parallel. In diesen Demokratiebewegungen waren auch immer Frauen beteiligt. Oft ganz zu Anfang waren sie oft auch, wie Sie auch zitiert haben, der Anstoß oft von Bewegungen, von Revolutionen. Und dann wurden sie aber im Verlauf letztendlich, auch wenn diese Bewegungen dann erfolgreich waren, eigentlich wieder von den Zugängen zur Macht ausgeschlossen. Mhm. Weil wir natürlich eine sehr männlich geprägte Form von Macht haben, weil wir männlich geprägte Formen und Vorstellungen von Repräsentation sehr, sehr lange haben. Und diese Zäsur, die diese vier Frauenbewegungen jetzt für mich einläuten oder darstellen, ist eben, dass Frauen die Demokratiebewegungen anführen. Und ganz wichtig ist dabei zu sagen, dass es all diesen Frauen nicht darum geht, dann am Ende frauengeführte Regierungen, frauengeführte Matriarchate oder irgendwie etwas so zu schaffen, sondern das ist eben die Form, wie Revolution gemacht wird. Die kann eben dann auch mal nur von Frauen angeführt werden und alle anderen können sich anschließen. Und ich glaube, diese Zäsur ist für uns als Gesellschaft etwas, was ich sehr gerne festhalten wollte, dass wir auch verstehen, dass wenn Frauen Revolution machen, wenn Frauen sich für Demokratie einsetzen, dann ist das eben Revolution und Demokratie und es ist nicht unbedingt etwas rein Weibliches.
Sie haben das gerade schon gesagt, auch dieses männliche Gesicht, was Macht eben im heutigen Verständnis immer noch hier hat, das ist das eine, aber auch, und das habe ich in Ihrem Buch nochmal so mit Erstaunen gelesen, das stimmt, also auch die Revolution haben ja oft so ein männliches Gesicht, also Männer stehen im Vordergrund, auch bei gewaltfreien Demonstrationen, also bei Führern wie Gandhi oder Mandela, aber eben auch Che Guevara, also das sind oft dann so die Männer, die ganz vorne stehen. Jetzt haben Sie von der Anschlussfähigkeit geredet, also dass ganz viele Menschen sich eben hinter diesen aktuellen Revolutionen, die gerade im Gang sind, ja, sich dahinter vereinen können. Was ist denn vielleicht auch der Unterschied? Was macht denn diese Revolution so anschlussfähig für viele Menschen? Minderheiten haben Sie auch schon angesprochen.
Also da gibt es auch wirklich interessante Wissenschaft dazu, was eigentlich Bewegungen heutzutage anschlussfähig macht. Anschlussfähig, wie Sie gesagt haben, im Sinne von, dass viele Menschen bereit sind, auch dafür einiges zu riskieren, also auf die Straße zu gehen, zu streiken, in irgendeine Form des Widerstands zu gehen gegen Regelungen und Gesetze. Und der wichtigste Aspekt ist eigentlich für die Forschung und Wissenschaft ist die Gewaltfreiheit dieser Bewegungen, dass die meisten Menschen sich eigentlich den Protesten und Formen von Widerstand anschließen können, wenn sie gewaltfrei bleiben, weil sie eigentlich in einer gewaltfreien Gesellschaft eben leben wollen. Und in dieser Form der Gewaltfreiheit waren gerade diese vier Bewegungen, die ich untersucht habe, in sehr starkem Kontrast, auch gerade auf dem Höhepunkt ihres Erfolges, zu dem, wie eben dann Regime und Diktaturen darauf geantwortet haben, mit höchster Brutalität und Gewalt, mit höchster Form der Einschüchterung, auch eben mit Ermordungen und Tötungen. Und diese Gewaltfreiheit ist damit eben eines der wichtigsten Merkmale dieser Bewegungen bis heute geblieben. Der zweite Punkt, den diese Bewegungen ausmachen und der eben, glaube ich, für viele Menschen der Knackpunkt war, gerade wie in einem Land wie Iran, das ja sehr, sehr tief gespalten wird durch eine hetzerische Propaganda gegenüber Minderheiten. Eigentlich muss man sich das vorstellen, dass es im Iran ein Ideal gibt. Das ist der schiitische Hetero-Mann. Und alles, was dem nicht entspricht, ist schon eigentlich Opfer von irgendwelchen Diskriminierungen. Und diese Bewegung, zum Beispiel der Frau Leben Freiheit Bewegung im Iran, konnte darstellen, dass wenn man dann die Minderheiten mit in den Blick nimmt, also die KurdInnen, die BalutschInnen, Christinnen, Jüdinnen, die Bahai, denen wir angehören, also all diese Minderheiten, die ausgeschlossen wurden von diesem Ideal, dann fällt einem auf, dass eigentlich die Minderheit eben genau diese sind, die diesem Ideal entsprechen und die Mehrheit der Gesellschaft macht die Menschen aus, die eigentlich eben diesem Ideal gar nicht entsprechen. Und das macht natürlich eine große, große Welle aus, also eine Fähigkeit einer Bewegung, dass viele sich mit ihr dann identifizieren können und in dieses Kopfnicken mit einstimmen können. Ja, genau, wir sind unterschiedlich und trotzdem sind wir ja IranerInnen und wir lieben dieses Land und wir wollen in diesem Land auch bleiben, wir wollen in diesem Land sicher bleiben. Und ich glaube, das war ein großes Merkmal, das es auch zum Beispiel die sudanesische Bewegung ausgezeichnet hat. Da ging es ganz stark um verschiedene soziale Hintergründe von Frauen, die sich auch zum Teil zum ersten Mal hinweg zusammengeschlossen haben. Dann auch die Frage von sehr stark religiösen Frauen und vielleicht Frauen, die eher nicht so sehr religiös geprägt sind, bis hin zu atheistisch sind. Und auch da war es möglich, sich zusammenzutun, weil man eben auch darstellen konnte, dass in dieser Vielfalt keine Bedrohung liegt für die Freiheit aller. Und diese zwei Aspekte der Minderheiten und der Gewaltfreiheit sind etwas, was stark in der Wissenschaft beschrieben wird. Und was ich dann noch hinzufügen würde, ist wirklich etwas, was für die heutige Zeit absolut entscheidend ist und dass diese Bewegungen ja alle von Demokratie gesprochen haben. Und Demokratie ist für sie einmal von Freiheit geprägt. Das war dieser Begriff der Freiheit, kommt in all diesen Bewegungen immer wieder vor. Also ist auch zum Teil der Slogans, die genannt werden. Mhm. Dieser Freiheit wird aber immer etwas dazugestellt. Also Frau, Leben, Freiheit. In Belarus war das Freiheit, Gleichheit, Schwesterlichkeit. Es ging ganz stark um Freiheit und Teilhabe. Also Freiheit für alle, ja, aber immer in Form von einem Gemeinschaftsgefühl. Und ich glaube, das sagt auch ganz viel darüber aus, wie wir Demokratie heute verstehen müssen, dass Demokratie natürlich einerseits Freiheit für die Einzelnen bedeutet, andererseits auch immer Gemeinschaft bedeutet und das bedeutet eben auch, dass man daran setzt, dass alle gleich sind, dass alle gehört werden können, dass man in der Vielfalt die Demokratie sieht und ich glaube, dieser Aspekt hat auch ganz vielen Menschen die Möglichkeit gegeben, sich darin wiederzufinden.
Und dann im Gegensatz dazu eben diktatorische Systeme oder Autokraten, die ganz, ganz bewusst mit der Angst spielen der Menschen. Also dieses Angstgefühl, was da ausgelöst wird und was eben mit Gewaltfreiheit gekontert wird, also das ist schon bemerkenswert. Welche Rolle spielt die Angst oder welche ambivalente Rolle vielleicht auch oder doppeldeutige Rolle spielt die Angst in diesen Systemen, gegen die sich die Frauen jetzt auflehnen?
Dieses Angstmotiv finde ich ein wahnsinnig interessantes, faszinierendes, beeindruckendes, weil natürlich an der Stelle kann ich nur Beobachterin sein. Ich bin nicht eine der Frauen, die jeden Tag sich entschieden hat, auf die Straße zu gehen, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, das Leben ihrer Familie aufs Spiel zu setzen, zum Teil eben auch aufs Spiel zu setzen, dass sie vergewaltigt wird und all diese Sachen. Und trotzdem, all diese Frauen, mit denen ich dann gesprochen habe, haben gesagt, die erste Entscheidung, die fällt, ist eben dieser Angst entgegenzutreten, weil sie alle, das war wirklich sehr interessant für mich, ohne dass sie sich natürlich absprechen konnten, haben sie mir gesagt, dass eigentlich die Angst vor der Angst noch größer ist als die Angst selbst. Und diese dann zu überwinden, ist eben der allererste Schritt. Und dann gibt es eine Beobachtung, die ich wirklich interessant fand, dass die Angst, die diese Regime verbreiten wollen, eigentlich gespeist wird aus der eigenen Angst, abgeschafft und eben gestürzt zu werden. Mhm. Also, dass die Brutalität und Gewalt, die viele Diktatoren auszeichnen, daher kommen, dass sie ständig eigentlich in der Angst leben, getötet zu werden, gestürzt zu werden, abgeschafft zu werden. Und deswegen verbreiten sie eben Angst aus ihrer eigenen Angst heraus. Und ich glaube, das finde ich eine wahnsinnig beeindruckende und wichtige Beobachtung, auch wenn wir uns die Diktatoren heute angucken, mit denen wir es ja zu tun haben, dass sie selber aus sehr viel Angst heraus natürlich auch agieren und diese Gewalt deswegen ja auch sehr stark verbreiten.
Jetzt haben Sie gerade schon erzählt, dass Sie ja mit verschiedenen Frauen gesprochen haben für Ihr Buch und zwar aus den unterschiedlichen Bewegungen, die Sie im Buch aufgreifen. Wie sind Sie auf die Frauen gekommen? Wie haben Sie sie angesprochen? Wer stand da so auf Ihrer Wunschliste? Und wen haben Sie für das Buch gewinnen können?
Ja, also ich wollte wirklich so in den Kern natürlich vorrücken, nicht nur Beschreibendes können, sondern ich schreibe das auch an einer Stelle. Ich wollte sozusagen diese Frauen spüren letztendlich können. Was macht sie aus? Was sind sie eigentlich für Personen? Also bis in die letzte Faser verstehen, wie kommt man dazu, sich eben genau dieser Gewalt entgegenzustellen und sich auch diese Entscheidung immer wieder sozusagen mit Ja zu beantworten. Und so habe ich dann ja versucht, schon die Frauen, die diese Bewegungen geprägt haben, zu kontaktieren, auch ins Gespräch zu kommen, und hatte das Glück, dass ich eigentlich aus all diesen Bewegungen mit sehr entscheidenden Persönlichkeiten dann auch sprechen konnte. Also in Belarus war es eben dann Svetlana Tichanowskaja, die war ja eine Frau des Trios, das sich dann gegen den Diktator Lukaschenko gestellt hat. Und sie war eben auch diejenige, so eine Art, sagen wir jetzt mal, Spitzenkandidatin unter diesem Trio, die dann auch gegen ihn wirklich angetreten ist. Genau, mit ihr habe ich mehrere Interviews geführt und habe sie dann auch irgendwann mal endlich auch in Berlin getroffen und war natürlich sehr stark beeindruckt, weil sie eine Form der Revolutionärin für mich geprägt hat, die natürlich auch neu ist und auch die in der belarussischen Gesellschaft sehr viel bewegt hat, weil sie ja eigentlich aus einer Position der, also sie ist ja erst in diese Rolle gekommen, nachdem ihr Mann selbst gefangen genommen wurde. Er selber war eigentlich angetreten gegen Lukaschenko in den Präsidentschaftswahlen. Und er wurde dann eben inhaftiert und dann ist sie an seine Stelle getreten. Und dieses Regime Lukaschenko hat sie sehr, sehr lächerlich gemacht dafür. Mhm. Also sie dargestellt als eine Hausfrau, die jetzt eben für ihren Mann da einstehen möchte. Und man muss dazu sagen, auch in weiten Teilen der Gesellschaft in Belarus wurde sie erst nicht ernst genommen, weil sie aber auch bis heute immer wieder sozusagen die Erinnerung an ihren Mann hochhält, die Werte von Ehe und Familie sehr zelebriert. Mhm. Also auch als ich ihr begegnet bin, hat sie als allererstes mir ein Foto von ihrem inhaftierten Mann gezeigt. Und trotzdem ist sie eine große Revolutionärin und trotzdem nennt sie sich Anführerin des freien Belarus, also Leader of a Free Belarus. Und trotzdem reklamiert sie für sich, dass sie eigentlich die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigt hat bei diesen Wahlen gegen Lukaschenko. Das fand ich eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Mhm. Weitere waren natürlich jemand wie Narges Mohammadi im Iran, die ja im Gefängnis ist und beziehungsweise dann auch in Hausarrest war, während ich geschrieben habe, die Friedensnobelpreisträgerin, die eigentlich aus ihrer Gefangenschaft heraus diese Revolution auch immer sehr stark mitgeprägt hat. Und da hatte ich eben das große Glück, dass eine sehr enge Freundin von mir, Mariam Klaren, deren Mutter Nahi Taravi zur selben Zeit im selben Gefängnis mit Narges Mohammadi war. Und durch deren Augen hindurch konnten wir dann eben auch Narges Mohammadi sehr gut kennenlernen. Glücklicherweise ist eben die Mutter meiner Freundin Mariam inzwischen in Freiheit. Sie ist jetzt inzwischen in Köln und wird sicherlich dann auch noch mehr über Narges Mohammadi erzählen können. Aber das war natürlich dann auch ein sehr spezieller Zugang. Und im Sudan war es mir eben auch besonders wichtig, dort den Frauen ein Gesicht wirklich zu geben, weil man, wenn überhaupt, hat man in einer Art von Masse von dieser Bewegung, von dieser Revolution ja nur gehört. Und es war eigentlich die, finde ich, die am wenigsten vorgekommen ist in der internationalen Aufmerksamkeit, Öffentlichkeit. Und da habe ich mit zwei Aktivistinnen gesprochen. Die eine heißt Ala Salah. Die war eigentlich diejenige, deren Bild diese Bewegung am Anfang sehr stark geprägt hat. Eine weiß gekleidete Frau, die ein sehr traditionelles sudanesisches Gewand angezogen hatte und auf einen Lastwagen geklettert war und von dort aus eigentlich die Massen angeleitet hat. Und zwar mit sehr rhythmisch vorgetragenen Slogans, zum Teil auch mit Gedichten, die sie fast dann eben vorgesungen hat. So hat sie diese Revolution dort immer und immer wieder befeuert. Und mit ihr habe ich gesprochen, eine wirklich beeindruckende Frau, die heute auch nicht mehr im Sudan lebt, die heute eine jetzt Tochter sogar auch hat, also Mutter geworden ist. Und für sie hat damit diese Rolle von Frauen im Sudan natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung dann bekommen hat.
Mutige Frauen, denen Sie mit Ihrem neuen Buch sozusagen ein Denkmal gesetzt haben. Frauen und Revolution heißt das neue Sachbuch von Sheila Bechtschat und heute ist sie bei NDR Kultur im Gespräch. Wir sprechen jetzt immer vom Iran, dem Sudan, Belarus und Polen und sind im Westen ja gern so ein bisschen stolz auf unsere Demokratien. Wir tun so, als wäre das bei uns noch alles intakt und alles im Rahmen. Aber auch in vermeintlich stabilen Demokratien ist einiges falsch. Was ist denn suspekt an unseren Demokratien? Vielleicht auch, wenn wir uns die Geschichte angucken, wie diese Demokratien entstanden sind und wer sie am Ende dann eben führt.
Ja, also ich meine, das ist eben etwas, was mich dann auch selber beim Schreiben immer wieder mehr erstaunt hat, ist natürlich das, worauf wir uns beziehen, was die Demokratie angeht, das sind natürlich Werte, wo man sagen kann, diese Frauen sind für diese Werte auf die Straße gegangen, für diese Werte waren sie bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Und gleichzeitig haben sie eine sehr neue Deutung dieser Werte gefunden. Denn was wir hier ja oft beobachten, wenn wir über Demokratie sprechen, ist, dass wir davon sprechen, die Demokratie muss bewahrt werden, sie muss verteidigt werden, als ob Demokratie etwas Statisches ist, etwas ist, was man eben, was sehr fragil ist, geradezu eine Antiquität, die man nicht anrühren darf und die man möglichst sozusagen abschirmen muss. Und was wir aber sehen, ist dort, wo Demokratie sozusagen entstehen soll, dort, wo Demokratie erkämpft wird, ist sie etwas wahnsinnig Dynamisches und muss natürlich auf die Zeichen der Zeit auch Antworten finden und wird eben, und das ist eben das Besondere an diesen Frauen, die diese Demokratiebewegung führen, dann eben auch von Frauen gemacht. Und wenn wir dann wieder zurück auf unsere Demokratie blicken, sehen wir, dass wir in einer Demokratie leben, ja, aber wir wissen ja auch um die Geschichte unserer Demokratie. Sie wurde von Männern geschrieben, sie wurde von Männern sehr, sehr stark ausgefüllt bisher und sie wurde auch sehr stark von Männern beschrieben. Und wir sind ja jetzt gerade erst dabei, dass Frauen zum Teil in die Geschichte der Demokratie hineingeschrieben werden, dass Frauen auch über Demokratie schreiben und streiten. Und all das müssen wir natürlich auch mit in die Betrachtung des heutigen Zustands unserer Demokratie nehmen, um dann zu verstehen, dass eben ja auch unsere Demokratie, wenn wir sie verteidigen wollen, wenn wir weiter in einer Demokratie leben wollen, dann muss sich unsere Demokratie natürlich auch weiterentwickeln und muss selber auch dynamisch bleiben, muss selber auch eben auf die Fragen einer pluralen Gesellschaft viel mehr Antworten finden. Und ein kleiner Aspekt, der jetzt nicht bedeutet, dass wir nicht in einer Demokratie leben, aber die Tatsache, dass eben unser neuer Bundestag weniger Frauen als Abgeordnete hat, ist schon etwas, was ich sagen würde, das passt einfach überhaupt gar nicht in eine moderne Demokratie. Das ist ein Zeichen davon, dass man das nicht richtig verstanden hat, was es bedeutet. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, der mir dann auch untergekommen ist, bei der Recherche zu diesen ganzen Themen der dynamischen Demokratie, dieser Begriff kommt nicht von mir, der kommt von Herfried Münkler, dem Politologen, Wissenschaftler. Da bin ich eben auch auf diesen Aspekt der, was ist eigentlich Demokratie? Also wenn wir über Demokratie sprechen, was macht sie eigentlich ausgekommen? Und diese Frage wird zum Beispiel in dem Buch Nexus von Yuval Harari auch besprochen. Und er hat etwas angedeutet, was dann wieder ein interessantes Echo in diesen frauengeführten Demokratiebewegungen findet. Er hat eigentlich bemerkt, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der wir uns viel zu stark darauf versteifen, zu denken, dass Demokratie zum Beispiel vor allem freie Wahlen ausmacht. Mhm. Also das ist für uns das eigentlich das Symbol für eine Demokratie, dass es freie Wahlen gibt. Und jetzt leben wir aber gerade in einer Zeit, wo es Demokratien gibt, wo über freie Wahlen Parteien und Personen gewählt werden, die Undemokratisches wollen, die auch Undemokratisches umsetzen wollen. Also Stichwort in Polen, wo es ja tatsächlich auch so geworden ist, dass dann der ganze oberste Gerichtshof umgeändert wurde, also die Gewaltenteilung eigentlich aufgehoben wurde. Mhm. Wir sehen es ja auch in den USA, dass eigentlich gerade über eine ganz freie demokratische Wahl nun Dinge passieren, die absolut undemokratisch und die auch die demokratischen Institutionen aushöhlen oder sogar abschaffen sollen. Und da ist eben wichtig zu sehen, dass die Demokratie nicht eine Diktatur der Mehrheit werden darf. Also nicht nur das, was die Mehrheit will, ist demokratisch, sondern die Demokratie ist eben seit jeher die Idee, dass natürlich die Gewalt vom Volk ausgeht, aber dass die Demokratie eben auch die Minderheiten schützt, dass die Demokratie die Grundrechte des Menschen schützt. Und das gehört eben dazu. Das ist eben für mich das Gegenstück zu dem, dass in diesen Bewegungen Freiheit immer einen Gegenspieler bekommen hat. Zum Beispiel die Gleichheit oder das Leben oder die Schwesterlichkeit. Mhm. Die Demokratie bedeutet eben die Freiheit, aber auch das Zusammenleben zu gestalten.
Das sagt Sheila Bechtschat, Journalistin, Publizistin, Moderatorin. Sie haben es gesagt, deutsch-iranische Wurzeln und viele kennen sie vielleicht auch von ihrem ersten Buch Söhne großziehen als Feministin. Da möchte ich jetzt nochmal auf das aktuelle Buch kommen, Frauen und Revolution. Da steht nämlich, finde ich, ein ganz ermutigender Gedanke drin, wenn wir über Gleichberechtigung sprechen. Es geht darum, als Frau ein Selbstverständnis zu finden, das nicht mehr durch den Bezug auf Männer konzipiert ist. Vielleicht zum Schluss, Frau Bechtschatz. Wie sieht dieses Selbstverständnis aus?
Das war ein Satz, der mir zugeflogen ist im Gespräch mit dieser wunderbaren sudanesischen Aktivistin zum Teil auch. Und das fand ich so interessant. Und ich habe dann sozusagen meine eigene Formulierung daraus gefunden, dass es eigentlich inzwischen so weit ist, dass Frauen nicht mehr sagen, ich auch, sondern warum nicht so? Also Frauen finden einfach ihren eigenen Ausdruck und es geht gar nicht mehr darum, sich an einem Ideal, einem Maß der Dinge zu messen oder zu überlegen, an dessen Seite zu treten oder diese Personen zu ersetzen, in diesem Fall eben die Männer, sondern aus sich heraus eigentlich die Protagonistin zu sein, die es in der Welt braucht, die in der Welt wirken sollte.
Und von diesen mutigen Frauen, die genau das versuchen, lesen wir in Frauen und Revolution. Das Buch ist bei Hanse erschienen. 272 Seiten, kosten 23 Euro. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir uns darüber ausgetauscht haben und schicke liebe Grüße nach Berlin. Sheila Bechtschat.
Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke Ihnen.
Mein Name ist Andrea Schwietzer.
NDR Kultur.